Aus dem ersten Mosebuch, aus dem 12. Kapitel, eine der berühmten Urgeschichten der Bibel, lese ich die ersten Verse. Na, so. Und der Herr sprach zu Abraham: Geh aus deinem Vaterland und aus deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Haus in ein Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen, und du wirst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen, und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Da zog Abraham aus, wie der Herr zu ihm gesagt hatte. Liebe Gemeinde, vor Jahren sangen wir auf unseren Konfirmanden- und Jugendrüstzeiten diesen Song: Gib mir den alten Glauben, bitte gib mir den alten Glauben, bitte gib mir den alten Glauben. Er ist auch gut für mich, er war gut für den Vater Mose, er war gut für den Vater Noah, er war gut für den Vater Abraham, er ist auch gut für mich. Drum bitte gib mir den alten Glauben, bitte gib mir den, so haben wir es gesungen. Wir hatten Sehnsucht nach so einer lebendigen und starken Beziehung zu Gott, wie sie uns von Noah, von Abraham, von Mose bezeugt wird. Und in dieser Erzählung, die ich jetzt gelesen habe, das ist ja nur der Beginn dieser großartigen Glaubensgeschichte, zeigen uns drei W, wo die Quellen des Glaubens sprudeln und wie der Glaube lebendig bleibt. Drei W. Das erste: Wer glaubt, geht einen Weg. Wer glaubt, bleibt nicht sitzen, sondern geht einen Weg. Geh aus deinem Vaterland in ein Land, das ich dir zeigen werde. Und der Abraham geht tatsächlich los. Später wird man ihn den Vater des Glaubens, den Anfänger des Glaubens nennen. Er lässt sich auf einen neuen Lebensweg rufen. Da war Bewegung in Haran. Mit Abraham verlässt nämlich eine kleine Gruppe die vertraute, schützende und zugleich verpflichtende Lebens- und Wohngemeinschaft, dieses angestammte Vaterhaus. Der Weg würde ihm schon gezeigt. Großes habe Gott, der ihn ruft, mit ihm vor. Sein Segen und Schutz seien ihm und den Seinen gewiss. Dennoch nicht nur aus unserer Sicht ein gewaltiges Wagnis, das bei den Mitmenschen nur verständnisloses Kopfschütteln auslöst. Ja, wer ist denn so bekloppt und hört auf seine ungreifbare Stimme vom Himmel oder aus der eigenen Birne? Wer ist denn so bekloppt? Wozu hast du den Kopf auf dem Hals? Doch nicht nur zum Essen reinstecken, sondern auch zum Nachdenken, lieber Freund. Das geht eben wirklich über die Hutschnur. Und doch Seither ist klar, Glaube führt auf einen neuen Weg. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Glaube lässt Menschen, lässt uns aufbrechen. Dabei geht es gar nicht immer um einen Ortswechsel. Also nicht, dass ihr jetzt alle heute hört, ziehe aus Freiberg aus. Glaube führt uns auf einen neuen Weg. Vielleicht ist der lange steinige Weg zu einem unserer Nächsten gemeint. Da gibt es so ein Mauerblümchen in der Gemeinde, das mit niemandem redet und das keiner anspricht. Vielleicht sind es alte Menschen, die schon lange darauf warten, dass jemand anruft und sagt, ich hole dich zum nächsten Gottesdienst ab. Ich habe nämlich so eine Kiste mit 4 Rädern. Wozu ist es ein Auto geworden, nicht wahr? Vielleicht ist auch der schwierige, langwierige Bau von Brücken gemeint. Zu Menschen, die ganz anders gepolt sind als wir, ganz anders denken, ganz andere Meinungen vertreten. Vielleicht ist auch der Beginn oder der Dienst in einer Arbeit für notleidende Menschen gemeint. Wie Gott der Eva von Thiel Winkler als Jugendlicher schon deutlich machte, du kümmerst dich mal um Waisenkinder. Da lungern so viele auf den Straßen rum. Und das, was du von deinem Vater geerbt hast, das kannst du dafür nehmen. Was eben Gott so mit uns vorhat, wir wissen das ja nicht. Im Glauben geht es weniger um Meinungsstreit, schon gar nicht um Selbstbehauptung, um Verteidigung von Standpunkten, um Schützengraben-Mentalität nach dem Motto, im Erzgebirge sagte man, ich bin der Meinung, also wenn das I gezogen wurde, da wusste man, hier gibt es keinen Schritt aufeinander zu. Und in der Bibel steht es sowieso geschrieben. Nein, Glaube führt auf neue, ungeahnte Wege. Warum? Weil die Liebe Gottes uns auf neue Ideen und auf neue Wege führt und bringt. Martin Luther hat es mal so gesagt, so ähnlich sinngemäß, die Liebe schafft sich neue Dekaloge, neue 10 Gebote. Da kann man sich dann nicht mehr hinter den Katechismusunterricht verstecken und sagen, ich kenne sogar die Erklärung zum 8. Gebot auswendig. Ich weiß, was Gott will. Nein, die Liebe führt auf neue Wege. Nikolaus von Zinzendorf hat damals für seine Herrnhuter Brüdergemeine, die ja erst eine richtige Gemeinde wurde, als sie sich miteinander versöhnten, dieses Lied gedichtet, wir wollen es gerne wagen, in diesen Tagen der Ruhe abzusagen, die's Tun vergisst. Und dann, die Liebe wird uns leiten, den Weg bereiten und mit den Augen deuten auf mancherlei, wo es etwa Zeit zu streiten, wo es Rasttag sei. Nur treu, nur treu. Klaus-Peter Hertsch, wir werden das Lied dann am Ende des Gottesdienstes singen, hat dieses schöne Lied gemacht, vertraut diesen neuen Wegen, auf die der Herr uns weist. Gott will, dass ihr ein Segen für seine Erde seid. Aber es geht nur, wenn man unterwegs ist. So entsteht Glaube und so bleibt Glaube lebendig. Das sagt uns diese Abraham-Geschichte. Schon die ersten paar Zeilen. Bevor die Jesusgläubigen Christen genannt wurden, waren sie die vom neuen Weg. Christlicher Glaube hat sich von Anfang an also als eine neue, im Geist der Liebe Jesu Christi gelenkte Lebensführung gezeigt. Und um die Zukunft dieser jungen, angefochtenen und blutig bekämpften Kirche, na gut, ich habe da gut reden jetzt, aber muss einem eigentlich nicht bange sein, denn jede Tat der Liebe war ein Samenkorn auf morgen. Wenn man die ersten Jahrzehnte der christlichen Gemeinde ansieht, die ersten Jahrhunderte, dann war sie eigentlich zum Untergang verdammt. Aber da wurde Liebe praktiziert und gelebt und hinausgetragen auf neue Wege, auch zu den Feinden eben. Zu DDR-Zeiten wollte man das Glaubensleben hinter Kirchenmauern verbannen. Da hieß es, unsere Menschen, so hieß es seitens der SED beanspruchend, unsere Menschen sollen zu neuen, zu sozialistischen Persönlichkeiten erzogen, zu Menschen neuen Typus, hören Sie die Formulierung, Menschen neuen Typus werden. Im Jugendweiheprogramm hieß es, dass der sozialistische Staat Anspruch auf das Denken, Handeln, Fühlen und Wollen des Jugendlichen erhebt. Glaube hinter Kirchenmauern und im stillen Kämmerlein wurde geduldet. Aber das erste W sagt, unser Glaube führt auf einen neuen Lebensweg. Nur so bleibt er lebendig oder wird überhaupt lebendig. Da meldet sich unweigerlich die Frage, was macht uns heute zu Leuten, die sich doch lieber häuslich einrichten? So wie es ist, hat es der liebe Gott gewollt und es kann auch so bleiben, es ist gut. Die lieber bleiben, wo sie sind und dass alles so bleibt, wie es war. Da erhebt sich unweigerlich die Frage, sind wir Mitläufer in einer Konsum- und Wegwerfgesellschaft geworden, die nicht mehr dem Ruf Jesu folgt, nicht mehr auf Barmherzigkeitskurs ist, nicht mehr unterwegs zu anderen Menschen? Wenn schon die bisher mühsam erhaltenen Strukturen der Kirche bröckeln, aber was ja nie bröckeln wird und kann, um dieser Liebe willen, das ist der Weg zum Mitmenschen. Ich muss mich ja fragen, bist du eigentlich Mitglied einer Versorgungskirche geworden oder einer Fürsorgekirche? Gut, erster Punkt, erstes W, Glaube führt auf einen neuen Weg. Zweites W, das zweite W zeigt uns, was Gnade ist, das Wort, die Ansprache, die Rede Gottes. Also ich habe Jakobi aktuell vor Augen. Im Gespräch mit Abraham, ein Interview in Gemeinde aktuell. Ich frage Abraham, und wie hat alles bei dir angefangen? Kennen Sie diese Frage? Ja. Ich habe alles bei dir angefangen, so wie das war, als Gott zu dir sprach. Erzähle uns doch einmal von diesem unerwarteten Geschehen. Und Abraham antwortet, ja, das war die Überraschung meines Lebens. Nennt es meinetwegen Wunder, durch nichts zu erreichen, mit nichts zu bezahlen und eigentlich auch gar nichts zu erhoffen. Vielleicht kann man im Rückblick das Reden Gottes auf Zeit und Stunde gar nicht so genau festlegen, weil seine Worte Zugang zu uns suchen, ehe wir es merken und ahnen. Und doch mit dem lebendigen Wort, das zweite W, mit dem Reden Gottes hat alles angefangen. Ja, sage ich zu Abraham, damit fängt auch bis heute alles an. Alles, was wirklich lebendig werden soll, fängt mit dem Reden Gottes an und nicht mit meinem Plan und mit meiner Methode und mit der Erinnerung, jeder von euch hat doch Begabungen. Das macht hoffentlich jeder Betriebsleiter so. Aber in der Kirchgemeinde, in der Gemeinde Jesu, beginnt alles, was lebendig werden soll, mit diesem Reden Gottes. Und darum steht diese Geschichte von dir, lieber Abraham, in unserer Bibel. Und am Ende heißt es kurz und bündig, der Herr sprach. Dahinter steht also nicht, dass da plötzlich das Telefon geklingelt hat oder so und ein unbekannter Anrufer meldet sich. Nein, es ist, dass die Wahrheit Gottes mich angesprochen hat. Gut, ich kann nur von mir persönlich reden. Die Wahrheit Gottes ist, dass er mein Leben in das Licht, in sein Licht stellt und ich habe dann den ganzen Schmutz und Dreck in meinem Leben gesehen und dann habe ich gehört, dass er trotzdem in Liebe zu mir brennt und dass er alles für mich gegeben hat und dass ich das an dem Menschen am Kreuz sehe. Und da hat mich Gott angesprochen. Durch diese Wahrheit über mein Leben und über seine Liebe. Die Wahrheit Gottes spricht mich an und erhebt einen Anspruch auf mein Leben, mischt sich in meine Lebensplanung ein. Ja, ich habe damals gesagt, wow. Diese Liebe, von dieser Liebe musst du dein Leben lang reden. Und die Leute haben immer zu mir gesagt, naja, Herr Paul, na, Ihr Vater war ja auch Pfarrer und er freut sich so sehr, dass Sie es jetzt genauso machen wie er und so weiter und so fort. Bla, bla, bla. Nein, es war die Wahrheit Gottes, die mich angesprochen hat und sich in meine Lebensplanung gemischt hat. Geh, verlasse, ich habe mit dir etwas vor. Und dann erlebt der Abraham die Zuwendung Gottes. Ich zeige dir den Weg, ich gehe mit dir, ich bin dein Schutz, ich will dich segnen, fürchte dich nicht, du bist mein. Da ist es wieder, da ist es wieder. Haben Sie es gehört? Du bist mein. Da komme ich, der ich so selbstbestimmt über mein Leben verfügen soll oder will, in Bedrängnis. Was heißt hier, du bist mein, ich gehöre erst mal mir? Oder war das Reden, ist das Wort Gottes eher ein Werben, das freundlich, ernsthaft und liebevoll in unser Bewusstsein einsickert, so eben wie in einer Liebesbeziehung, nicht wahr, bis man eben dem nachgibt. In jedem Fall musste Abraham gewusst haben, gespürt haben, so klingt nicht die schicksalsschwere Orakelstimme eines Priesters, der in Ur, in Chaldäa, den Sternengöttern dient oder den Sternzeichen von heute glaubt. Nein, das ist der lebendige Gott, der Ich bin da für dich, Gott. Das ist mein Herr. vor ihm stehe ich jetzt. Also ich würde das nennen, Vertrauen leicht gemacht. Das war leicht. Für mich. Ich habe gerne Ja gesagt. Kennen Sie das auch? Auf jeden Fall, Gottes Erkenntnis bringt ein neues Selbstverständnis in mein Leben. Ohr und Herz gehen für Gott auf und Vertrauen zu dem, der da redet, wird in mir geboren und die Bereitschaft für seinen Weg. Also ich rede nicht, was ich in der Universität gelernt habe. Glauben Sie es. Das hat sich so ereignet. Und jetzt wird aus meinem Lebensweg ein Glaubensweg, ein Weg mit dem lebendigen Gott. Und das Leben Abrahams war nie mehr ohne dieses Reden Gottes, erstaunlich konkret auf seine jeweils äußere und innere Lebenslage bezogen. Wollte Abraham von den Sorgen diktiert eigenwillig vom Lebensplan Gottes abweichen, hat Gott seine Überlegungen und Entscheidungen dann korrigiert. Ja, das ist gut. Der Ich bin da für dich ist treu, geduldig, barmherzig, gnädig und von großer Güte. Ja, auch wenn wir manchmal sitzen bleiben in der Glaubensschule, lauter Vieren und Fünfen schreiben. Er lässt uns nicht fallen wie eine heiße Kartoffel. Nur unser Glauben, unser Vertrauen muss immer neu geläutert werden, bis es dann heißt, und Abraham glaubte dem Herrn. Und das rechnete Gott ihm zur Gerechtigkeit an. Nicht, dass er so wenig gelogen hatte, dass er so viel gespendet hat, dass er so viele Gottesdienste besucht hat, dass er so viele kranken Leuten gedient hat und so weiter und so fort. Nein, Abraham glaubte dem Herrn. Sie kennen die Bibelstelle. Wenn nicht, dann suchen Sie mal in der nächsten Bibelstunde danach. Eine wahnsinnige Situation. Hoffnung auf Nachkommen von wegen großes Volk, war überhaupt total abzuschreiben. Und dann ruft Gott dem Abraham aus dem Zelt und sagt, sieh mal ins Universum, zähl mal die Sterne, so viele Kinder sollst du haben. Und da wurde dem Mann schwindlig. Und es heißt, und Abraham glaubte dem Herrn. Noch einmal zum Mitmeißeln ins Notizbuch. Dieses Reden Gottes, dieses lebendige Wort und unser Hören darauf zieht sich durch die ganze Lebens- und Glaubensgeschichte Abrahams und ist die Lebensquelle für Menschen auf dem Glaubensweg. Wenn diese Quelle versiegt, dann stirbt alles. Anders bleibt und wird in Wahrheit nichts lebendig. Jesus sagt ja einmal, es kommt die Stunde und sie ist schon jetzt da, dass die Toten werden die Stimme des Sohnes Gottes hören. Und diese hören, die werden leben. Mit dem Hören von Gottes Stimme haben wir unsere Schwierigkeiten, vor allen Dingen unsere intellektuellen Schwierigkeiten. Aber das ist ja für Tote eigentlich nichts Befremdliches, wenn man mit dem Hören Schwierigkeiten hat. Das Wort zu empfangen ist die freie Gnade, gnadenvolle Zuwendung der Liebe Gottes zu mir. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Also in die Kirche gehen und dann höre ich lauter Gottes Worte, dann gehe ich nach Hause und nächsten Sonntag höre ich sie wieder, massig Gottes Worte. Wir gehen ja hierher, und sagen, Herr, gib mir den alten Glauben, sprich zu mir, erbarm dich meiner. Jetzt muss ich schnell weitermachen. Das dritte W, Wille, das ist das Allerbeste. Nicht das Menschenwille ist sein Himmelreich, sondern Gottes Wille ist unser Himmelreich. Das dritte W fragt nach dem Willen Gottes und nach unserem Willen. Im Willen Gottes beginnt und endet alles. Ich will dich zu einem großen Volk machen. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Ich will dich schützen. Der lebendige Gott sagt zu uns, was er für uns will und für uns tut. Gern halten wir dagegen, ja, man kann ja nicht wissen, was Gott will. Dann sagen wir lieber, dein Wille geschehe. Abgehakt. Es lohnt sich, in der Bibel danach zu suchen, was Gott will. Da kommt Goldgräberstimmung auf, das verspreche ich Ihnen. Allein schon die Worte in der Bibel, die mit Ich will, mit dem Ich will Gottes beginnen, sind ein Schatz. Also, ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle lebendigen Wassers umsonst. Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Ich will dir antworten, wenn du mich anrufst. Ich will gnädig sein und ihrer Sünden nicht gedenken. Ich will nicht ewiglich zürnen. Ich will euch tragen und auch retten. Und so weiter. Im Herzen Jesu waren diese Ich-will-Worte, ich sag's mal so, wie eine Sonne der Liebe. Darum lehrt er uns ja auch beten, dass wir sagen, dein Wille geschehe. Darum, wie im Himmel, so auf Erden. Weil dieses Ich will Gottes so voller Liebe ist. Nichts Besseres können wir erbitten und kann uns geschehen. Und in der dunkelsten Stunde des Glaubensweges Jesu ist Jesus in diesem Vertrauen in den Liebeswillen Gottes geblieben. Nicht wie ich will, sondern wie du willst, Vater. Das ist Seligkeit. Mit Abraham will Gott etwas Neues, völlig Neues beginnen, was wir Menschen von uns aus niemals zu Wege bringen. Also mit keinem Alpha-Kurs und mit keinem Christenlehrerunterricht und Religionsunterricht und ich weiß nicht was, Trainingsprogramm und Bibelschule. Gott will Menschen schaffen, deren Lebensweg zum Glaubensweg wird. Und darum spricht er den Abraham an, verspricht Leben und Seligkeit. Und nun hofft er auf Antwort, die Abraham nicht nur mit den Lippen gibt, sondern mit seinem ganzen Leben. Abraham wird sich jetzt entscheiden. Er muss sich nicht entscheiden, aber er wird sich entscheiden. Die Liebe stellt ihn in die Entscheidung. Das ist ja unter uns auch nicht anders, nicht wahr? Oder? Wenn man einen Menschen beginnt zu lieben, er wird sich entscheiden, ob er auf diese Liebe antwortet. Wird nun Abraham einwilligen in das, was Gott will? Gottes und Menschenwille müssen zusammenfinden. Wird er vertrauen und so Zukunft gewinnen? Die gewohnten Sicherheiten aufzugeben, das Leben im Vaterhaus, das so sterblich ist, in dem er Verstehen mehr oder weniger fand, mehr oder weniger Gemeinschaft erlebt, Hilfe und Schutz gefunden hat, wenn die anderen gerade nichts anderes vorhatten. Das alles hinter sich zu lassen, macht ja nur die Entscheidung, die Scheidung deutlich, worauf Abraham nun sein Vertrauen setzen will. Mir bleiben Fragen, die ich weiter bedenken will. Anders kann man wohl keine Glaubenswege gehen, als sich zu entscheiden. Glaubenswege und menschliche Absicherungen passen wohl nicht gut zusammen. Ist Vertrauen unteilbar? Die Geschichte mit Abraham kommt immer wieder auf diesen Punkt zu sprechen. Und auch wir müssen das für unser Leben bedenken. Und der Friede Gottes, der unser Denken weit übersteigt, bewahre unsere Herzen und Sinne im Hinblick auf Jesus Christus. Amen.